Konkret, ich beschäftige mich seit, ich glaube, letztes Jahr ungefähr mit einem bestimmten Prediger, der sich konkret Jugendlichen stellt, beziehungsweise Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Und die Menschen stellen wirklich geniale Fragen. Und das ist insofern spannend, denn wenn man diese Fragen hört, dann kommt man ins Grübeln. Und zwar hat das den Vorteil, dass man entweder selber erwischt ist, dass man keine Lösung weiß. Auf der anderen Seite, dass man aber nochmal sich ja Gottes Wort weiterbildet, beschäftigt und selber Antworten auf Fragen kriegt. Und dieser Mann, das ist der Ravi, der spricht in Talkshows, verschiedenen Universitäten, in verschiedenen Einrichtungen. Und ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat, seit letztem Jahr schon, das will ich nicht, jetzt nicht mal mit nicht nennen, aber es gibt ein Thema, das mich seit ungefähr einem Jahr verfolgt. Und zwar eine Frage, die hauptsächlich von Menschen gestellt werden, die mit Gott eigentlich nichts zu tun haben. Von Menschen, die trotzdem, oder gerade vielleicht, weil sie mit Gott nichts zu tun haben, trotzdem irgendwo auf eine provokante Art fragen, warum genau das passiert. Ich werde die Frage gleich noch konkret formulieren, bitte um Geduld. Und die Bibel spricht davon, dass Menschen etwas in ihr Herz geschrieben haben, das sie zu diesen Fragen treibt. Als ein Beispiel, die Ewigkeit ist dem Menschen ins Herz gelegt. Das heißt, der Mensch weiß insgeheim, er muss aufpassen, wenn er am Dach lang geht, dass er nicht einfach mal nach rechts einen Schritt macht, weil dann fällt er runter, dann ist er tot. Das macht kein Mensch einfach so mal, um zu probieren, was dann wirklich passiert. Es gibt Menschen, die das bewusst tun, aber die haben eine ganz andere Absicht dahinter. Es ist gut, sich Fragen zu stellen, das solltest du auf jeden Fall machen. Fragen, wo der Mensch herkommt, wo der Mensch hingeht, alles, was dazwischen sich abspielt, was ist der Sinn und so weiter. Fragen zu stellen ist grundsätzlich eine gute Eigenschaft, denn das zeigt, dass man interessiert ist, dass man seinen Horizont erweitern möchte, dass man nicht immer irgendwo gewisserweise auf einem Level bleibt, denn man entwickelt sich nicht. Wir kennen das von Kindern, die stellen sehr viele Fragen und irgendwann ist der Fragenhorizont so weit aufgebraucht, dann machen die eine kleine Pause, dann erleben die wieder was anderes, dann kommt was dazu, dann fragen die wieder bei den Eltern um Rat und wenn wir als Eltern den Fehler machen und sagen, lass mich, dann werden diese Kinder irgendwo anders Fragen holen oder die Antworten zu ihren Fragen holen. Wir wissen, dass Erwachsene Fragen stellen, Erwachsene können auch zu ihren Eltern gehen. In der Regel sind die Eltern dann schon vielleicht sogar tot, wenn dann billig Fragen kommen, auf die man keine Antwort hat. Wir wissen, dass zum Beispiel die Jünger Jesus gefragt haben. Selbst als sie 3 Jahre mit ihm durch die Gegend gezogen sind, hatten sie immer noch Fragen und haben es nicht gecheckt. Es ist normal, man kann nicht mit einer Frage sofort alles klären oder mit einer Antwort. Es entstehen eher nochmal neue Fragen. Ist aber normal, selbst Jesus hat Fragen gestellt. Gut, er müsste es nicht zwingend tun, aber er hat Fragen gestellt, um Menschen zum Nachdenken anzuregen. Und eine Frage zu stellen, zeigt, dass man an einem Ergebnis oder einer Antwort interessiert ist. Eine Frage zu stellen heißt, das macht die Polizei ganz gerne, wenn dir einer was vom Pferd erzählt und du bist in einem Verhör, dann stellt die Polizei Fragen, nicht weil sie einfach nur übelst neugierig sind, sondern sie wollen wissen, ob das, was du erzählst, zusammenpasst und ob du schuldig bist oder auch nicht. Wenn ich von etwas voll überzeugt bin, dann könnt ihr mir Fragen stellen, was ihr wollt. Wenn ich da hundertprozentig von Ahnung habe, dann werde ich euch das erklären können, weil es vielleicht ein Fachgebiet von mir ist. Oder wenn ich einen Professor frage in seinem Bereich und ich denke, Mensch, der erzählt mir doch einen vom Pferd, dann kann ich von allen möglichen Seiten löchern und fragen, wenn das, was er wirklich da vertritt, erlebt hat und ausprobiert hat, dann werde ich ihn mit meinen Fragen gar nicht in Verlegenheit bringen, sondern werde eher merken, mir fallen keine neuen Fragen ein, weil ich viel beschränkter bin in dem, was ich weiß. Pharisäer haben Jesus Christus viele Fragen gestellt, die waren sehr pfiffig, dachten die, aber die mussten einfach wieder gehen, die mussten abziehen, die hatten auf die Antworten von Jesus keine neuen Fragen. Und wie ich schon sagte, Fragen, gerade von ungläubigen Menschen, aber auch von Christen, bringen uns zum Nachdenken, dass wir uns selber prüfen, habe ich da eine Antwort drauf? Gibt es da überhaupt eine Antwort drauf? Ist das normal, dass wir keine haben können? Und ganz wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Denn die Fragen, oder viele Fragen, die finden wir nicht im Lexikon, die finden wir nicht im Duden, die finden wir gar nicht. Es gibt selbst ganze Wissenschaftszweige, die haben keine Antwort. Die haben Theorien, die haben irgendwelche Konstrukte, die so lange halten, bis jemand was Neues entdeckt, bis irgendeiner an der falschen Stelle gräbt, eine neue Münze entdeckt, ein neues Fossil entdeckt und dann muss das ganze Buch umgeschrieben werden. Das ist laufend, das passiert laufend in der Geschichte. Und ich habe mir die Sendung angeschaut, das mache ich auf YouTube, das ist kostenlos und da gibt es sehr interessante Fragen. Und damit ihr euch das Thema heute ganz besonders merkt, werde ich die Frage erstmal stellen, dass ihr euch noch an diesen Sonntag möglichst lange erinnert. Die Frage lautet, welches Gras frisst ein rosa Elefant? Das ist eine schwere Frage. Wer hat schon mal drüber nachgedacht? Okay, jeder weiß von euch, was er frisst. Finn, was frisst ein rosa Elefant? Hier, so ein Elefant, was frisst er? Finn. Gibt's nicht? Okay. Kennt ihr nicht die Tiere, die ein schönes rosa Fell haben? Als ich mir diese Frage ausgedacht habe, habe ich gedacht, das ist ein Scherz. Dann habe ich mal gegoogelt, muss ich im Predigt ein bisschen umbauen. Es gibt tatsächlich rosa Elefanten, aber es ist ein Fehler. Die werden als Albino-Tiere geboren. Die haben einen Fehler im Erbgut. Ihnen fehlt ein bestimmtes Enzym. Die überleben auch nicht lange, die sterben. Das heißt, die Frage von, also ich habe es 100% der Leute haben nicht gewusst, was so ein Viech frisst. Das heißt, dieses Phänomen ist so irrelevant, dass die Frage danach gar nicht interessiert. Es interessiert einfach keinen. Deswegen fragt man diese Frage auch gar nicht. Die konkrete Frage, die ich mich gestellt habe, ist, warum, oder warum lässt ein guter, ein liebender, ein gütiger Gott, das was Grisch heute als auf der Präsentation hatte als Lied, warum lässt so ein Gott Leid, das Böse, Katastrophen, Krankheit und alles, was schlecht ist, warum lässt er das zu? Und wie ich schon sagte, interessanterweise kommen diese Fragen nicht von Christen, sondern von Menschen, die eigentlich mit Gott nichts zu tun haben. Und wenn ich dieses Beispiel vom Elefanten nehme, dann zeigt mir das persönlich, dass diese Fragen auftauchen, weil es etwas im Menschen gibt, das sagt, das kann eigentlich nicht sein. Wenn ich das und das erlebe auf dieser Welt und es gibt keinen Gott, dann wollen die vielleicht nur provokativ, aber irgendwo wissen, wenn es einen Gott gibt, der in der Bibel beschrieben wird, wie kann er dann diese Dinge alle zulassen? Und diese Frage nochmal zeigt mir, dass im Menschen etwas drin ist, das ihn zu dieser Frage treibt. Es würde niemals dazu treiben, wenn das völlig irrelevant ist und wenn das völlig, so wie ein rosa Elefant, bis jetzt noch niemand von euch gehört hat. Und diese Frage nach einem liebenden Gott, einem gütigen Gott, der Leid und Katastrophen zulässt, der das Böse zulässt, der zeigt mir, dass im Menschen ein moralisches Empfinden gibt. Also ein Gespür, dass das nicht okay ist. Auch wenn sie es nicht daran glauben, aber sie zweifeln es an. Wie kann ein liebender Gott dies zulassen? Nun, wenn Gott etwas Böses zulassen kann, ob du an Gott glaubst oder nicht, wenn es etwas Böses auf dieser Welt gibt, dann muss es auch zwangsläufig etwas Gutes geben. Denn Böses ist eine Norm, Böses ist ein Level, das und das ist böse, das wiederum nicht. Das heißt, das ist das Gegenteil von böse oder zumindest etwas anderes als das Böse. Wenn es diese beiden Dinge gibt, böse und gut, schlecht und gut, wie auch immer man das nennen mag, dann muss es auch eine Grenze geben, dass das eine vom anderen unterscheidet. Wenn es sowas gibt, dann muss es irgendjemanden geben, der das auch definiert. Das ist böse, das ist gut. Ich habe das schon mal als Beispiel gebracht von meiner Arbeit. Ich habe eine Farbtabelle Wenn einer einen blauen Schrank will, dann weiß ich, das ist blau. Ab dieser Stufe ist es dann nicht mehr blau, sondern es geht rüber in Türkis oder in Grau, wie auch immer. Es entscheidet jemand, es ist eine Norm, die ist festgelegt. Und die Frage nach Gut und Böse zeigt, dass der Mensch ein gewisses Empfinden hat und selbst der ungläubige Mensch, der mit Gott nichts zu tun hat, erkennt, dass das Leid, was wir heute auf der Welt sehen, die Katastrophen, die wir sehen, nicht gut sind. Interessant, oder? Ein Mensch, der mit Gott nichts zu tun haben möchte, und es gibt in den Videos sehr viele von diesen Menschen, die sich bekennen als Atheisten und sagen, wie kann er dann dieses Böse zulassen? Eigentlich unfair, denn er bedient sich eigentlich mit dem, was er als böse definiert, einem Kriterium. Das dürfte er eigentlich gar nicht ansetzen, denn als Atheist, als ungläubiger Mensch, darf ich nicht irgendwas als gut und böse bezeichnen, denn es gibt es nicht. Wenn es keinen Gott gibt, der irgendwas als Grenze, als Punkt geschaffen hat, dann darf ich eigentlich keine Frage stellen nach Gut und Böse. Es ist ja völlig irrelevant, denn du bist zufällig erschaffen, zufällig auf diesem Planeten, zufällig genau in dieser Zeit, wo zufällig ein Krieg da passiert. Ziemlich blöd gelaufen, alles zufällig, eigentlich völlig irrelevant, denn du bist eh nur ein Zufallsprodukt und bist irgendwann wieder weg. Also warum die Frage nach dem Gut und dem Zulassen? Und dieser Mann in dem Video, der hat wunderbare Antworten, ich werde das einiges von dem wiedergeben, es ist nicht alles selber ausgedacht. Und er hat eine Geschichte erzählt. Und die Geschichte, die will ich gerne weitergeben. Es gibt einen Farmer, der hat eine Ranch, der hat ein richtig gutes Zuchtpferd, mit dem er viel Geld macht. Und dieses Pferd haut irgendwann ab. Und der Nachbar kommt und sagt, ja, was ist das? Du hast Pech gehabt, Schicksal. Ja, hast du was erlebt? Kopf hoch, das Pferd ist weg, hast Pech gehabt, ist so. Eine Woche später kommt dieses Pferd wieder und bringt 20 andere Pferde mit. Der Nachbar kommt wieder und sagt, boah, Mensch, hast du Glück, boah, klasse, ey, gönne ich dir mal richtig so eine Herde. Der Sohn will ein Pferd einreiten, das erste Pferd wirft ihm ab, der Junge bricht sich das Bein. Der Nachbar kommt wieder, was ist das für ein Blödsinn, jetzt bringt er die Pferde nach Hause, der Sohn reitet, bricht sich das Bein, wäre das mir lieber nichts passiert, wäre das Pferd mal lieber nicht abgehauen. Am nächsten Tag kommen die Soldaten, suchen Leute, die kampfbereit sind. Die gehen in sein Zimmer, der Junge liegt krüppelig im Bett, die reiten wieder weiter. Und der Junge wird verschont. Und diese Geschichte, die hat mich sehr bewegt. Und dafür habe ich eine Folie. Du und ich, wir wissen nicht, wo wir in dieser Geschichte sind. Das war jetzt nur ein Beispiel. Die schwarze Linie ist dein und mein Leben. Und ich bin irgendwo meine Linie. Ich habe noch einen Pfeil hinten dran, also ich lebe noch. Das heißt, mein Leben geht weiter von links nach rechts. Nach oben sind die grünen Dinge im Leben. Nach unten hin sind die persönlichen Katastrophen, die wir erleben. Im Litter bricht ihr Bein. Ein anderer verliert die Arbeit. Einer kriegt Krebs diagnostiziert. Interessanterweise, wenn ich die grünen Punkte, die schönen Dinge im Leben betrachte, dann sehe ich immer noch einen anderen Menschen, der es noch besser hat. Erlebe ich was Trauriges und der Fall, die Katastrophen im Leben zeigen nach unten, dann automatisch ist mein persönlicher Fall der größte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn einem was weh tut, dann will man, dass sich alles um einen selber dreht. Wenn es einem gut geht, dann weiß man, erkennt man trotzdem noch mehr andere Menschen, denen es noch besser geht. Und ich will vielleicht nur das Thema ein bisschen anreißen, weil ein Schwerpunkt an diesem Thema ist relativ kompliziert zu setzen. Aber wichtig ist, dass du behalten kannst, dass du auf dieser schwarzen Linie, das ist dein Leben, und auf dieser Linie passieren Dinge, die du nicht erklären kannst. Und die kann ich auch nicht erklären. Denn was wir jetzt festhalten müssen, wir können diese Linie nur bis heute betrachten, an dem Punkt, wo wir leben. Wir wissen nicht, was morgen kommt, wir wissen nicht, was nächstes Jahr kommt und schon gar nicht, was am Ende des Lebens als Summe dasteht. Das wissen wir nicht. Eigentlich auch gut so. Die Bibel sagt, dass Gott uns im Mutterleib gebildet hat, dass noch bevor wir gezeugt worden sind, waren alle Tage in seinem Buch geschrieben. Er ist der Einzige, der diesen ganzen schwarzen Lebensstrahl von dir und mir komplett überblickt. Der weiß genau, was noch passieren wird. Er ist auch der Einzige, der es in seinem Horizont einrahmen kann. Und wenn wir uns mit Gottes Wesenszügen beschäftigen, dann wissen wir, dass Gott ewig ist. Die Eigenschaften, die Grischot erwähnt hat, seine Allwissenheit, seine Güte, seine Gnade, seine ewige Existenz und sein Ratschluss und sein Plan, das Blaue, kein Anfang und kein Ende. Es ist schwer vorstellbar, deswegen ganz einfach eine Linie, die keinen Anfang hat und kein Ende hat. Und das Rote da, was ich eben zeigte, dieser kurze Abschnitt von deinem Leben, ist vor Gott, das ist nur ein Hauch, ich kann es gar nicht so klein abbilden, wie es im Vergleich zur Ewigkeit eigentlich sein müsste. Aber Gottes Ratschluss, sein Plan vor Anbeginn der Erdenzeit stand fest. Und genau dieses Leben, das wir heute, in das du lebst oder in dem ich heute lebe, ist genau das, was er sich ausgedacht hat. Es ist immer noch sein Plan A. Es gibt keine Korrektur von Gott, es gibt von Gott keine Maßnahmen, die das irgendwo zumindest mal abschwächen, wo Gott auch sagt, du, tut mir leid, das ist echt doof gelaufen damals im Garten Eden, sorry, passiert. Nein, überhaupt nicht. Es ist nicht gewollt, aber es ist vorhergesehen. Und wenn man uns mit den Eigenschaften von Gott beschäftigt, dann wird uns das automatisch klarer. Schwer anzunehmen, aber es wird klarer. Und die Frage, die auch diese Menschen in den Videos ganz oft stellen, wie kann ein Gott dies zulassen? Und 4 Punkte als Antwort auf ein Modell, diese Frage eigentlich erklären könnten, wären: Gott hätte schaffen können, erstens eine Welt ohne Menschen. Problem gelöst. Gott hätte eine Welt schaffen können, in der wir gezwungen sind, so zu leben, wie er es haben möchte. Stacheldraht, Tretminen um den Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Problem gelöst. Er hat eine Welt schaffen können, in der es keine Moral gibt, also kein Gut und kein Böse. Jeder kann machen, was er will, niemand ist Rechenschaft schuldig, macht dein Leben Feierabend. Nein, er schafft eine Welt, in der wir entscheiden können, weil es seinem Wesen entspricht, ob wir ihn lieben können oder auch nicht. Ob wir das, was er uns gibt, annehmen können und beantworten können oder auch nicht. Weil Gott Liebe ist, lässt er uns die Entscheidung. Ich werde einen längeren Text lesen, deshalb das Ganze erstmal nur als Einleitung. Die Schwierigkeit ist, gerade bei Thema Leid, dass es Menschen gibt, die richtig fromm sind, die am Sonntag auch 2-mal zum Gottesdienst gehen, auch Leid ausgesetzt sind. Es gibt auch Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, die sind mega erfolgreich, denen geht es richtig gut, die haben ein Krankenhaus noch nie von innen gesehen. Gibt es auch. Und meine Frage einfach mal, um dich herauszufordern: Hast du Gott für dein Leben gedankt? Du brauchst nur zum Kopf zu nicken oder auch zu schütteln. Also ich habe auf jeden Fall schon oft für mein Leben gedankt. Hast du Gott für die Katastrophen in deinem Leben gedankt? Wer hat schon mal seine Arbeit verloren und war richtig happy? Okay, David, deine Geschichte kenne ich. Das ist ein Kommen die guten Dinge von Gott? Ja oder nein? Kommen die schlechten Dinge von Gott? Ja oder nein? Er lässt es zu, da will einer philosophisch ausweichen, okay. Wenn wir einen guten Gott haben und er pflanzt einen Baum im Garten Eden und sagt: Mensch, wenn du davon isst, wirst du sterben. Ist das ein guter Gott oder ein guter Gott, der einfach davon ausgeht, dass das nie passieren wird oder hofft, vielleicht findet ihr den Baum nicht? Lässt Gott es zu oder lässt er es nicht zu? Ich lese einen längeren Abschnitt aus Hesekiel 28 von 1 bis 16. Es geht um einen König, um den König von Tyros. Und dieser König hat sich aufgelehnt, er wurde stolz. Und da zieht Gott eine Parallele und beschreibt eine Szene, die den Teufel halt beschreibt, nämlich den Luzifer, den Engel des Lichts. Und das ist ein Beispiel oder ein Bildnis, das ich versuche gleich einmal zu erklären oder zumindest mal anzuschneiden. Das Wort des Herrn, Hesekiel 28, 1, das Wort des Herrn erging an mich also: Menschensohn, sage dem Fürsten von Tyrus, so spricht Gott der Herr: weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meere, da du noch nur ein Mensch und kein Gott bist und dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst. Siehe, du warst weiser als Daniel. Nichts Heimliches war dir verborgen. Durch deine Weisheit und deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und Gold und Silber in deinen Schatzhäusern aufgehäuft. Durch deine große Weisheit und deinen Handel hast du deinen Reichtum sehr gemehrt. Und ob deines Reichtums ist dein Herz sehr stolz geworden. Darum spricht Gott der Herr also, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast, darum siehe, will ich Fremde über dich bringen, die gewalttätigsten der Nationen, die sollen ihre Schwerter gegen deine glänzende Weisheit zücken und deine Schönheit entweihen. In die Grube werden sie dich hinabstoßen, dass du den Tod eines erschlagenen Sterbes mitten im Meere. Wirst du denn angesichts deiner Mörder auch noch sagen, ich bin Gott, da du doch ein Mensch und nicht Gott bist, in der Hand deiner Schergen? Den Tod der Unbeschnittenen wirst du sterben durch die Hand der Fremden. Ja, ich habe es gesagt, spricht Gott der Herr. Weiter erging das Wort des Herrn an mich also. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König zu Tyrus und sprich zu ihm. So spricht der Gott der Herr. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes, warst du mit allerlei Edelsteinen, mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Rubin, Smaragd, warst du bedeckt. Und aus Gold waren deine Einfassungen und Verzierungen an dir gearbeitet. Am Tage deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein Gesalbter, ein schützender Cherub. Ich habe dich gesetzt auf den heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen von dem Tage deiner Erschaffung an, bis Missetat in dir gefunden wurde. Dieser Vers richtet sich an den König, den gab es historisch. Ein König, der stolz geworden ist. Und diese Parallele bezieht sich auf Satan, auf den Engel des Lichts, dessen Fehler genau das gleiche war. Er hat sich erhoben, er wurde stolz. Und die Kraft hinter diesem König, der genauso stolz geworden ist, war genau eben Satan. Und wenn wir die Geschichte betrachten und nochmal zurückgehen zu einem guten Gott, der scheinbar den Menschen eine Falle stellt mit einem Baum, mit dem sie gar nicht vorbei können. Dann haben wir hier den Engel, Satan, erstmal Luzifer, der auf der Erde verbannt worden ist. Historisch ist Satan geschaffen worden als Engel des Lichts, als ein dienender Cherub, als ein dienendes Wesen von Gott erschaffen. Er hat eine Aufgabe, er hatte Macht, er hat einen Herrschaftsbereich und er wird stolz. Danach erst, nach seinem Fall, schafft Gott den Menschen. Die schwarzen Linien zeigen das. Und Jesaja 14, auch mal eine interessante Stelle, in der beschrieben wird, wie Satan sich erhoben hat. Fünfmal wird davon gezählt, Jesaja 14, 12 bis 14, ich meine ich und ich, immer nur er selber. Und er wird auf die Erde verbannt, wird sein Fall beschrieben, denn er wollte Gott gleich sein. Er wollte sich auf eine Stufe mit Gott stellen. Er wollte angebetet werden. Und genau diese Dinge, die finden wir im Garten Eden. Das hat Willi heute ganz kurz angeschnitten, wo Gott den Menschen sagte, wenn du davon isst, wirst du sterben. Und was sagt er den Menschen? Keinesfalls wirst du sterben. Am Tag davon isst, wirst du sein wie Gott. Du wirst genauso klug sein. Das gleiche Problem, das ihn seinen Fall gekostet hat, bringt er runter auf die Menschen. Und die Verbindung ist getrennt, der Mensch ist abhängig. Und der Mensch ist komplett im Zuständigkeitsbereich des Teufels. Er wird aus dem Garten rausgetrieben. Der Baum des Lebens wird versperrt. Die Menschen haben keine Chance mehr, sie werden sterben. Die fallen nicht tot um, keine Frage, aber der Zustand zu Gott ist ein ganz anderer, oder die Verbindung zu Gott. Und für mich relativ einfach zu verstehen, aber wie gesagt, nur für mich relativ einfach zu verstehen, ich kann das akzeptieren, dass wir mit den Dingen, die gerade uns Menschen auf der Erde passieren und treffen, eine Folge sind. Persönlich sehr schwer anzunehmen, denn wenn wir uns keine Schuld sind vor Gott und sagen, hör mal, ich lebe wirklich fromm, ich gebe meinen Zehnten und, trotzdem passieren diese Dinge. Und ich werde am Ende hoffentlich mit einem Bibelvers euch Mut machen können, wo Gott das selber beschreibt. Und solange wir auf dieser Erde leben, leben wir in dem Bereich des Teufels. Die Linie ist ganz klar unterbrochen. Es gibt durchaus Möglichkeiten, den Kontakt herzustellen, aber nichtsdestotrotz leben wir als Menschen auf einer Welt, in der der Teufel das Sagen hat. Das ist Fakt. Und interessant, wenn Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, trotzdem Gerechtigkeit wollen, trotzdem wollen, dass sie einen Anwalt die irgendwo rausholt, trotzdem wollen, dass sie, wenn wir denen zu wenig Geld rausgeben an der Kasse, dass die wollen das wieder gerade gebogen haben. Es ist interessant, dass Menschen nach Gerechtigkeit schreien, obwohl sie eigentlich eher mit Gott nichts zu tun haben. Interessant. Letztendlich lässt Gott zu, dass jeder Mensch, du und ich, sich unter Gottes Willen beugen können oder auch nicht. Denn seine Liebe, die niemand zwingen kann, konnte noch Adam und Eva nicht zwingen und schon gar nicht den Teufel oder den Luzifer als Engel geschaffen, die konnten ihn nicht zwingen. Es war eine Entscheidung, des Menschen und mit diesem Problem leben wir. Das ist ein Beispiel, was wir schon erwähnt haben, der Mensch wird sterben. Das ist ganz klassisch, jeder Mensch wird immer sterben. Und dennoch liegt dein ganzes Leben, alles, was noch passieren kann, ich hoffe, dir passiert nichts Schlimmes, ich hoffe es wirklich für dich, aber wir wissen es nicht, es liegt vor Gott. Gott lässt alles zu, eine spannende Geschichte für jemanden, der es nachlesen möchte, ist Hiob, der alles hatte, ein frommer Mensch war, der alles verloren hatte, wäre dann in dem Moment gestorben, wo er alles verloren hätte. Ich weiß nicht, wie unser Glaube heute aussehen würde, keine Ahnung. Aber wir wissen, dass sein Leben komplett geändert ist oder sich geändert hat. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit Hiob vergleichen möchte, ich nicht. Und auch wenn ich weiß, am Ende würde ich alles wiederkriegen, ich möchte aber eher nicht alles verlieren. Also die Bibel ist sehr, sehr spannend und dieses große Thema ist nicht mal eben so in einem Sonntag abzuhandeln. Aber mir war es wichtig und ich glaube, es ist heute einfach dran, dass wir einfach Gott die Ehre geben. Er ist der Einzige, der alles jetzt schon überblicken kann. Wir können es never. Und wie mein Leben zu Ende geht, weiß ich nicht, deins auch nicht. Und Tatsache ist, dass das Leben auf der Erde eher schlechter wird als besser. Wir waren damals mit Andreas auf einer Konferenz und da wurde der Verfall der menschlichen Zellen gezeigt. Und das wurde auf die Generationen gespiegelt und man konnte ganz klar erkennen, dass seit dem Sündenfall, seit der Erschaffung der Menschen, degeneriert sich die ganze Schöpfung. Das heißt, das Alter wird runtergesetzt, die Menschen lebten damals etwas länger, viel länger. Aber eine neue oder eine bessere Art Menschen gibt es nicht. Es ist biologisch nicht möglich, es ist erwiesen, es ist bewiesen, aber der Mensch redet es sich ein. So wie damals der Satan versucht hat, Adam und Eva reinzulegen, wenn ihr davon isst, werdet ihr viel klüger sein oder wie Gott sein. Genau umgekehrt, der Mensch ist am Eimer, der ist kaputt. Aber Gott zwingt uns nicht und lässt uns unseren Willen. Gott liebt auch böse Menschen. Er lässt ihn auch Böses tun. Manchmal länger als uns lieb ist als Christen. Der Psalm, der David zum Beispiel, der beschreibt das ganz oft. Und wenn man das manchmal liest, dann wie er den bösen Menschen den Tod wünscht, dann denkt man, oh, aber im Zusammenhang, im Kontext hat er gemerkt, wie rein und wie heilig Gott ist und dass er das eigentlich nicht verstehen kann, wie böse Menschen einfach so weiterleben können, die viel Leid den Menschen zufügen. Und trotzdem nimmt die Frage mit nach Hause, wer lässt alles zu, Gott oder der Teufel? Ist Gott nur für das Gute zuständig oder auch für das Schlechte? Du als Kind Gottes, als Christ, darfst sicher sein, wenn Gott dir Leid auferlegt. Ich will jetzt nicht sagen, wenn Gott dir Leid gönnt, aber wenn er es dir auferlegt, dann weißt du, er leidet mit dir. Und es gibt mega viel Kraft. Denn Gott sagt in seinem Wort, er legt nie mehr auf, als du tragen kannst. Und wenn du als Christ auf der Welt lebst und du hast dieses Versprechen, er legt nie mehr auf, als du tragen kannst, dann lass dir von niemand anderem was einreden und schon gar nicht von deinem Inneren, von deinem Gewissen, von Satan, der nicht nur bei Adam und Eva rumsteht und sagt, hör mal, ist doch gar nicht so schlimm, ess davon, das wird dir besser gehen. Wenn Gott es zulässt, dann nicht zwingend, weil er es will, sondern weil er Menschen das einfach gewähren lässt. Und weil er der Einzige ist, der das Ende absehen kann. Vor ihm ist schon alles ausgebreitet. Jetzt persönlich, in diesem Moment, ist es wirklich schwer zu verstehen. 2. Timotheus 3,12 sagt Paulus, die, die fromm leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Wer möchte von euch gerne fromm leben? Sehr gut, freut sich schon auf die Verfolgung. Kannst kaum erwarten. Ja, das ist die Konsequenz. Wenn wir Gott lieben, wird es uns nicht gut gehen. Wir werden Probleme kriegen. Ich rede jetzt nicht von Segen auf die Erde, den Gott uns gönnt, auf gar keinen Fall. Das Prinzip ist aber, dass wir Gott ratlos nicht verändern können. Es ist alles vor ihm offen. Und ganz am Ende ist Gott der Einzige, der den Maßstab von Gut und Böse bewerten wird. Er ist der Einzige, der das kann. Am Ende der Zeitalter, von allem Bösen, von allem Leiden, von allen Katastrophen, von allen Kriegen, von allem, von aller Ungerechtigkeit, die uns Menschen heute beschäftigt und umgibt, ist er der Einzige, der Bilanz ziehen wird. Und das tröstet mich als Christen ungemein. Ich muss keine Menschen irgendwie hinterher trauern oder böse sein oder was, auch wenn es menschlich sehr, sehr schwer fällt. Ich weiß, meine Frau kennt das, aber ich bin sehr oft dann wirklich ärgerlich, wenn mir was durch die Lappen geht. Wenn andere Menschen meinen, die müssen irgendwas anders machen wie ich, es ärgert mich schrecklich. Aber das ist ganz wichtig, dass wir Christen um uns haben, die auf einen darauf hinweisen und sagen, das ist nicht richtig, denn Gott wird das klären. Gott kennt jeden Gedanken. Schon bevor wir geboren sind, sind unsere Tage aufgeschrieben. Alles, was wir erleben, ist notiert. Heißt nicht, dass das, was du machst, keine Auswirkung mehr hat, weil letztendlich steht doch eher als bei Gott schon fest. Nein, Gottes Wesen, seine Allwissenheit hat all diese Dinge schon berücksichtigt, beziehungsweise er weiß es einfach. Und trotzdem überschwingt die Gnade, das haben wir auch dem Lied sehr gut gehört, die Gnade ist überreich. Und die Gnade, die auch Adam und Eva angeboten worden ist, die gilt bis heute noch. Und Gott übersieht niemanden und Gott bleibt auch niemandem etwas schuldig. Egal, was wir tun und dass Menschen oder Gott was Gutes tun möchten oder den Menschen und wir kriegen es nicht hin oder wir tun was und wissen oder merken, es hat kein... Beste Beispiel, ganz kurz, meine Tante. Der Sohn war 8 und diese Frau hat alles für Gott gegeben und ihr Sohn stirbt. Und das habe ich lange nicht verstanden, überhaupt nicht. Und ich weiß aber, dass Gott niemand etwas schuldig bleibt. Das ist ein Trost. Und Gott persönlich ist es, der den Gerechten die Tränen abwischen wird. Und heute Morgen kam mir noch der Gedanke, als wir kleiner waren, An welche Zeiten erinnern wir uns? An die Zeiten, wo wir nur Spaß hatten oder an die Zeiten, wo wir zu Vater und Mutter gelaufen sind und die nehmen uns auf den Arm und trösten uns? An welche Dinge können wir uns eher erinnern? Also wenn ich meine Kinder heute sehe, und das ist auch ein Phänomen im Menschen selber, wenn unser Kind sich wehtut, dann kommt das zum Vater oder zur Mutter. Eher zur Mutter, weil Väter merken den Schmerz nicht so doll. Aber die Kinder kommen zu uns als Eltern, weil die wissen, die werden getröstet. Und diese Momente nehmen wir mit. Und wir freuen uns, wenn wir Erfolg haben, wenn wir ein Kind trösten können. Und das Phänomen im menschlichen Körper, angenommen ein Kind stößt sich am Arm, da braucht die Mutter nur zu pusten. Kennt ihr das Phänomen? Also wenn ich mit dem Hammer auf den Finger haue, ich kann pusten, was ich will, das bringt überhaupt nichts. Bei Kindern und Müttern geht das. Das ist interessant. Er hat einen Grund, wenn... Dieses Nervensystem im Menschen lässt den Schmerz durchfließen durch ein sogenanntes Tor. Ich sage es mal ganz einfach, durch ein Tor. Wenn die Mutter pustet, ist dieses Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit und Trost stärker und das Nervensystem lässt diesen Impuls eher durch das Tor als den Schmerzbefehl. Es ist völlig irre, aber es funktioniert. Ja, also wenn ihr wieder einen Schmerz habt, ich habe es mal ausprobiert bei meinem Kind, es hat sich hier wehgetan und ich puste hier rauf. Es funktioniert auch. Ist voll interessant. Und das sind kleine Bilder im menschlichen Körper, aber die zeigen, wenn Gott sagt, er wird uns die Tränen abwischen, was ist besser, noch nie Tränen gehabt zu haben oder zu wissen, es ist jemand da, der Tränen abwischt. Wir freuen uns natürlich nicht, wenn unsere Kinder sich wehtun, aber wir freuen uns, wenn es denen besser geht. Und das ist das geniale Bild von unserem Gott. Gott ist es, der uns, die wir tot waren, Epheser, in Christus schon lebendig gemacht hat. Obwohl wir auf dieser Erde leben, hat er uns in Christus lebendig gemacht und uns jetzt schon eingesetzt im Himmel. Das ist ein Zuspruch, der mir sehr gefallen hat. Jetzt schon eingesetzt im Himmel, damit er uns in der Ewigkeit seinen ganzen Reichtum seiner Güte und Gnade zeigen kann. Und wir werden in Ewigkeit sehr viel Zeit haben. Und dann werden wir erstmal alles verstehen, was wir überhaupt erleiden mussten oder was wir überhaupt oder warum wir hier überhaupt sein mussten. Das sind Worte, die er uns seinen Kindern hinterlassen hat. Und auch wenn wir in dieser Erde im ganzen Chaos dieses Ganze ertragen müssen, und es gibt genug Leid, die Medien sind voll, die Zeitungen sind voll, brauchen wir als Christen eigentlich, oder dürfen wir uns nicht die Frage stellen, warum, sondern wie lange noch? Und das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben. Wir wissen, es hat ein Ende. Und ich lese noch 1, 2, 3 Bibelstellen, die uns einfach mit Mut hoffentlich nach Hause lassen. Zweite Petrus 3,13. Wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde nach seiner Verheißung. Er hat es versprochen, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Ein Megavers. Wir erwarten. Offenbarung 21, 4 bis 5. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Gott braucht keinen Kleber, Gott braucht keinen Leim. Er braucht keine Ersatzteile, er macht alles neu. Und es ist egal, wie dein Leben bis jetzt aussah, wie viel noch kommen wird. Ich möchte dich trösten mit Gottes Wort. Er macht alles neu. Und dieses Thema ist wirklich viel zu groß, um alles und zu umschreiben. Aber einen Vers gebe ich dir mit als letzten Gedanken. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, Jesus Christus, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist erschienen Jesus Christus, der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und wenn wir uns diese Tafel angucken und die Verbindung von Gott, oder die Verbindung zu Gott, die getrennt ist, lange bevor der Mensch erschaffen worden ist, diesen Zustand, die Werke des Teufels, alles, was hier passiert, kann Gott nur zulassen, weil er kann uns nicht zwingen. Das widerspricht seiner Art. Aber er verspricht, er wird das zerstören und er wird doch alles neu machen. Und ich möchte dir einfach Mut machen, dass dieser Tag kommen wird und es wird alles neu. Du musst nicht mehr zur Arbeit, du musst nicht mehr deine Kinder trösten, du musst keine Menschen betrauern, bemitleiden, du musst dich nicht mehr ärgern. Gott macht alles neu. Amen. Ja, lasst uns aufstehen, wir beten noch. Wer beten möchte, tut das gerne. Vater, ich danke dir, dass du uns Menschen nicht hier dumm auf dieser Welt zurückgelassen hast. Nicht hilflos, nicht im Dunkeln tappend. Auch wenn es Menschen gibt, die im Dunkeln tappen, aber wir haben die Aufgabe gekriegt, als Evangeliumsgemeinde, als Christen ein Licht zu bringen in die Dunkelheit. Und wir versagen ganz oft. Aber ich danke dir, dass du dein Wort hinterlassen hast, das ganz klar redet, dass diese Zustände auf dieser Welt normal ist. Es ist normal, dass es Krieg gibt. Es ist normal, dass Menschen sich verletzen. Es ist völlig normal, dass Menschen sich betrügen. Denn wir leben in dem Herrschaftsbereich von Satan. Und das ist nicht dein Wille gewesen, aber es ist immer noch dein Plan A. Und ich danke dir, dass du vor Anbeginn der Welt deinen Sohn auserkoren hast als Opfer, damit du die Werke des Teufels zerstörst. Und ich danke dir und ich freue mich, dass wir all den Dingen, die wir erleben müssen, die wir erleben dürfen, wie auch immer man das definieren mag, ich danke dir, dass du am Ende auf uns Menschen wartest, dass du uns die Entscheidung gibst, die Gnadenzeit. Du lässt uns mit Menschen arbeiten, zu tun haben, die viel schlimmer ist, als wir selber erlebt haben, die aus einem größeren Leid kommen. Du sagst aber auch, freut euch mit den Freundinnen und weint mit den Weinenden. Lass uns erkennen, wo wir was zu tun haben und dass wir einfach Dinge annehmen, die wir gar nicht ändern können. Dass wir das nicht akzeptieren, was wir ändern können. Oder andersrum, dass wir unsere Aufgabe sehen und nicht einfach gleichgültig sind, wenn Menschen Hilfe brauchen, wenn Menschen am Boden liegen. Ich danke dir, dass wir das Gemeinde uns Trost zusprechen können. Und ich danke dir ganz besonders für den Gottesdienst heute Morgen, dass wir eine Hoffnung haben für dieses wunderschöne Lied, dass du bei uns bist im Leid, in Krankheit, dass wir einen Gott haben, der schon alles vor sich sieht und eigentlich schon die Erlösung vorbereitet hat. Er wartet auf uns und er möchte, dass Menschen Vergebung finden. Und ich bitte dich ganz besonders heute für Menschen, die ohne dich verloren gehen, dass du ihnen nahe bist, dass du ihnen die Augen öffnest, dass Menschen anderen Menschen nicht die Schuld geben, auch mir persönlich, dass ich nicht andere Dinge bewerte und auch mich vielleicht freue, wenn es dem anderen nicht so gut geht wie mir. Vertreibe Gedanken, die uns übereinander abheben, die uns stolz machen. Lass uns erkennen, was für ein kleines Licht wir auf dieser Erde sind, vor dir, in deinem großen, allmächtigen Gott. Lass uns erkennen, wie sündig wir sind. Und dass wir deine Vergebung brauchen. Ich danke dir einfach für diesen Gottesdienst und bitte dich für jeden Einzelnen, dass er persönlich im Leid dich erfährt, dass er persönlich Frieden mit dir schließt. Und auch wenn wir trotzdem in diesem Chaos weiterleben, dass du im Himmel Vorbereitung getroffen hast und auf uns wartest. Amen.